Guten Morgen. Schön wieder bei euch zu sein. Ich möchte vorweg zwei kleine Texte lesen. Einmal aus dem ersten Buch Mose, aus Genesis Kapitel 1 und dann aus dem Paulusbrief an die Korinther, den ersten. Da heißt es in Vers 26, 1. Mose 1, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels und das Vieh und alles Wild des Feldes und über alles Kriechende, das auf der Erde sich regt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Weib schuf er sie und Gott segnete sie. Und dann aus dem Korintherbrief. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn da der Tod durch einen Menschen gekommen ist, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle lebendig gemacht werden. Ich möchte mit uns beten, Herr Jesus Christus, hilf uns, die richtigen Gedanken zu fassen und zu verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ich möchte heute über Jesus Christus predigen. Wenn du das nicht tust, Christ, dann sagt ihr mir sicher, dann irgendwie bist du fehl am Platz. Na klar, richtig. Ich möchte auch über Mann mit Doppel-N reden. Aber ihr Frauen, bitte sagt nicht, na gut, dann können wir nach Hause gehen. Wir fahren nach Hause, die Männer können zu Fuß hinterher. Nein, nein, ich glaube, es geht um euch auch, aber insbesondere auch die Männer. Und wir haben gleich gemerkt von diesem ersten Text, den ich gelesen habe, ja, dass Mann, Frau, Schöpfung Gottes sind. Von Gott gewollt und darum erschaffen und geliebt. Ich möchte auf keinen Fall heute irgendwie Mann und Frau gegeneinander ausspielen, das ist ja klar. Es geht um uns alle und ist für uns alle. Aber einige Sachen sind nicht mein Thema, möchte ich auch vorweg sagen. Zum Beispiel Homosexualität, Lesbianismus, Transbeziehungen, Entwicklungspsychologie, genetische oder biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich bin kein Experte in den Dingen, bin Seelsorger. Und darum brauche ich mich da nicht zu äußern. Aber wie ist es eigentlich in unserer Welt, in deiner kleinen oder auch großen Welt, als Mann oder auch als Frau? Wie empfindest du das zum Beispiel mit Mann? In unserer Gesellschaft habe ich sehr stark das Gefühl, dass es ein bisschen Jagdsaison gegen die Männer. Na gut, ich bin ein bisschen einseitig bewegt, weil ich auch ein Mann bin. Aber ein bisschen so sieht es aus. Und leider, bevor die Männer sagen, na ja, ist gemein, ne? Ist nicht immer ungerecht, oder? Was sagt Mann, mit einem N, klein geschrieben, was sagt Mann über Männer? Männer sind machthungrig, aggressiv, verachten Frauen, sind kaum, wenn überhaupt, Vorbilder für Kinder, sind TV, also Fernseh- und pornosüchtig. Und das Ergebnis, wenn man das so sagen will, Ergebnis ist, dass Frauen oft nicht allein auf die Straße abends gehen können. Ich weiß nicht, wie es hier in Friedrichshain ist, aber in vielen Teilen unserer Stadt ist das, glaube ich, so. dass Frauen auch schlimme Dinge erleben, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch auch. Auch Männer erleben sowas. Und das geht bis in die Kirchen hinein. Also Mann sein ist gefährlich, ist toxisch, ist beängstigend. Aber dann, liebe Gemeinde, wie soll Mann sein? Mit zwei N wieder. Wie soll Mann sein? Wie soll Frau mit kein N sein? Es gibt viel Literatur darüber und viele Gedanken werden darüber gemacht und ach, ja, alle wissen besser, ne? Das wissen wir ja. Wir wissen es auch besser, dass sie alle besser wissen. Der Duke of Edinburgh, Herzog von Edinburgh, er galt als Vorbild lebenslänglich im Dienste seiner Frau Elisabeth. Vertrauenswürdig, wurde gemocht, respektiert. Aber er war auch privilegiert. Und er machte auch gravierende Fehler. Auch moralische Fehler. Und ich glaube, sein Sohn stand ihm in manchem nichts nach. Heutzutage machen alle ihre Vorschläge. Deswegen kann ich auch darüber reden, ne? Alle ihre Vorschläge, was man machen soll, wie man Mann mit zwei N wieder rekonstruieren kann für das 21. Jahrhundert. So. Und dann werde ich einen Vorschlag machen. Und einen Vorschlag, ich wette, den Vorschlag habt ihr noch nie gehört. Lernet von Pontius Pilatus. Hat jemand euch das schon gesagt von der Kanzel? Nee, ne? Ich habe es auch nie gehört. Aber lernen wir von ihm. Was sagt er? Und eigentlich ist das meine Überschrift heute. Ecce homo. Ich sage es auf Griechisch auch. Idu hochanthropos. Oder einfach, seht der Mensch. Oder seht, welch ein Mensch. Und ich glaube, da können wir schon daraus was lernen. Schaut auf ihn, Jesus. Und er sah nicht gerade, ich sag mal so, toll aus in dem Augenblick. Die haben ihn gefangen genommen und sicher nicht gerade liebevoll behandelt und dann gefoltert nachher. Seht den Menschen, seht ihn, guckt ihn mal an. Mein Freund und Kollege Andreas Melessa, vielleicht kennt ihr den Andreas Melessa, hat so schöne Lieder gespielt mit Arno. Er hat geschrieben, oder das Lied haben sie gemeinsam gesungen und geschrieben, man sagt, er war ein Gammler. Naja, vielleicht konnte Pilatus in dem Augenblick das so sehen. Man sagt, er war ein Dichter. Und wer Jesu Gleichnisse und auch die Bergpredigt zum Beispiel liest, kann man das auch gut nachvollziehen. Man sagt, er war ein Zauberer, er tat Wunder. Das war Jesus nicht, auch wenn die Blinden sehen konnten und die Hungrigen satt wurden. Man sagt, er war Politiker. Na, wer möchte das sein heute? Ich nicht. Was sagen Arno und Andreas zum Schluss? Er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um uns von Sünde zu befreien. Also, das sind so verschiedene Bilder von Jesus, nicht? Und wir kennen sie und man hat Jesus verschieden dargestellt in Bildern im Mittelalter und bis heute, meistens heute sehr, sehr leidend und sehr schlimm, meistens am Kreuz natürlich, ist klar. Ein anderer hat auch was geschrieben. Ich habe überlegt, singen wir das Lied heute? Nee, lieber nicht. Aber auch wenn wir keine, in dem Sinn Lutheraner sind, wir kennen sicher alle das Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Und da heißt es in Vers 2, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns, wer? Der rechte Mann. Kennt ihr doch, oder? Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer das ist? Ich hoffe, dass wir immer wieder fragen und Menschen auch um uns herum. Fragst du, wer das ist? Es ist Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Legen wir alles ab, was stören könnte, wenn wir auf Jesus schauen, siehe den Menschen? Legen wir unsere Vorurteile ab, unsere politische Korrektheit, auch die Beobachtung gegenüber der Gemeinde Jesu? Denn ist es nicht so, dass die Gemeinde Jesu in 2000 Jahren nicht gerade vorbildlich gewesen ist? Ich habe ein Beispiel dafür. Ich spiele, das ist ein bisschen fast hochgetrieben, Klarinette. Mozarts Klarinettenkonzert ist ein wunderbares Stück Musik. Aber wenn ihr mich das spielen hören würdet, würde ich sagen, Mozart war ein Stümperer. Nee, ich bin das, nicht er. Also, es ist wunderbar und was kann man daraus machen? So ist die Gemeinde ja auch, ne? Was eigentlich Wunderbares, ohne Runzeln, ohne Flecken, sagt Paulus. Und was ist die Gemeinde? Tja, manchmal sehr stümperhaft, sehr negativ und nicht gerade ein Vorbild für die Welt. Naja, denkt an die Klarinette, wenn ihr euch als Gemeinde anschaut. Na, wie sind wir als Gemeinde? Also, wer ist dieser rechte Mann? Natürlich Jesus Christus. Jesus von Nazareth, und wie war er? Naja, er war kein Superman. Es gibt viele Filme, ihr kennt das ja, Spider-Man und Superman und Marvel und so. Ach, du Schande, die sind alle so super toll. Und so war Jesus nicht, nicht so. Aber er war ein echter Mensch und ein echter Mann. Er sah aus wie andere Männer in seiner Gegend, nicht? Mit Nase, Augen, Ohren und was weiß ich, was man als Mensch dann alles hat. Haare, naja, später vielleicht nicht mehr so viel. Jesus als Kind hatte gelernt zu reden. Wir wissen nicht genau, zu schreiben wahrscheinlich, auf jeden Fall zu lesen und zu reden, dass die Menschen das verstehen konnten. Er lachte, er weinte, er wurde müde, hungrig. Er war gesellig, aber auch traurig. Er litt an anderen. Er litt und starb schmerzlich, grauenvoll am Kreuz, dem blutigen Tod. Jesus eben als der rechte Mensch, es streite uns der rechte Mann. Sein Wesen war ja aktiv, er war fleißig, er konnte aber auch zornig werden, aber nie ungerecht. Er wählte immer das Richtige, nicht das Einfachste. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Versuchung ist groß, ne? Wenn es zwischen zwei oder drei Wege gibt, ja, welche ist der Einfachste? Jesus hat es nicht getan. Er hat den richtigen Weg gewählt. Und am Kreuz hat er auch nicht einmal an sich selbst gedacht. Hat an seinen Vater gedacht. Und dann sah er zwei Leute, unter anderem vor sich unter dem Kreuz. Eine war seine Mutter, Maria. Der andere war ein Mann, der Johannes. Und in seiner Not, in seinem Elend, in seiner Trauer über diese Verlorenheit der Menschheit, die er auf sich genommen hat, sagt er: Frau, guck mal, das ist dein Sohn. Hey, Sohn, Johannes, das ist deine Mutter. Er hat an die Menschen gedacht, die ihm sehr lieb und wichtig waren, am Kreuz. Kinder liebten Jesus. Frauen schätzte er sehr. Nee, wir wissen, dass die Jünger sagten, naja, lass die Kinder weggehen wieder, die stören Jesus, was du uns alles erzählen willst. Und er sagt, nee, lass die Kinder zu mir kommen. Das darf man eigentlich nicht im lutherischen Sinn, Entschuldigung bitte, nicht böse gemeint, auslegen. Naja, dann können die Kinder getauft werden. Das ist nicht, was er sagte. Aber die Kinder sollen zu Jesus kommen. Und dadurch auch natürlich die Mütter. Manchmal können Kinder ganz witzig sein. Ne? Da habe ich ein Bild jetzt gesehen von Kate, also die Frau von dem William, von dem Charles. Und da hat sie so eine Mutter mit dem Kind auf dem Arm begrüßt und so. Und sie hatte eine Tasche in der Hand und das Kind hat ihr Tasche weggenommen. Niedlich, ne? Die Jünger hätten gesagt, nein, hör mal, das ist Kate, die Herzog von, was ist das, Cambridge. Nee, 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 die darf nicht irgendwie die Tasche verlieren. Er hat es zurückgegeben, der Kleine. Also, Jesus liebte die Kinder und auch schätzte Frauen. Vielleicht hat er mehr getan für die Würde der Frauen als alle anderen. Dann kommt die Frage natürlich, und ich bitte, dass ihr Männer mit mir euch selbst die Frage stellt, bin ich als Mann so wie Jesus? Ich muss passen. Und wenn einer hier sagt, ich nicht, dann gehe ich von der Kanzel runter, er soll weiterreden. Denn ich bin nicht so wie Jesus. Schön wäre das. Wie bist du dann als Mann? Wie bin ich als Mann? Und im Grunde genommen, das kann man genauso an die Frauen als Frage stellen, nicht? Jesus kannte auch die Anfechtung, ich liebe den Spruch von Jürgen Klopp, die Anfechtungen der normalen Menschen, der Normalos. Er war auch einer. Schade nur, dass Dortmund gestern nur unentschieden gespielt hat. Entschuldigung, das hat nichts mit zu tun. Jesus kannte diese Seite von unserem Leben. Arbeitende Männer und Frauen, ob zu Hause, im Berufsleben oder sonst irgendwo, Auseinandersetzungen mit Menschen. Er war, und das wurde so begutachtet, ein Freund von Sündern und von schuldigen Menschen, Prostituierten und Zöllnern, also Steuereinnehmer, ja. So wurde ihm das vorgeworfen. Naja, wer möchte eigentlich Steuermensch sein, ne? Also irgendwo Finanzamt arbeiten würde ich auch nicht so gern. Man ist nicht sehr beliebt, glaube ich. Aber Jesus war ein Freund auch von diesen Leuten. Von diesen Leuten. Und obwohl Jesus Vorwürfe gemacht wurden, hat er kein einziges Mal böse mit gemeinen Vorwürfen reagiert. Sogar der Mann, der Jesus verraten hat, Judas Ischariot, hat gesagt, nachher, es war zu spät, ich bin schuldig, ich habe gesündigt, indem ich unschuldiges Blut vergossen habe. Und zu unserem Mann heute, Pilatus, dem anderen, zu Pilatus zurückzukommen, er hat gesagt, ich bin unschuldig an dem Tod dieses gerechten Mannes. Kann man doch von Pilatus ein bisschen lernen, oder? Ich bin unschuldig am Tod dieses gerechten Mannes. Hat auch nichts mehr genützt. Man hat Jesus gekreuzigt. Aber trotzdem die Erkenntnis des Pilatus und nicht gerade ein Freund im Grunde der Juden, das war er gar nicht. Sogar Pilatus hat erkannt, dieser Jesus ist einfach anders. Der rechte Mann, der für uns streitet. Stellt euch vor, ihr Frauen, wenn eure Männer, Söhne, Väter, Brüder so wären wie Jesus. Das wäre toll, ne? Sie sind es doch, oder? Nee? Und stell dich vor, du als Mann, wenn du so wärst wie Jesus. Es gibt kein MeToo, keine Prozesse wegen Rassismus, Antisemitismus, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, keine Angst vor Krieg in Europa und so weiter und so fort. Das gab es alles, gäbe es alles nicht. Es gibt keine Klassendenken, keine Bestechung, keine Lobbyisten und Influencerinnen. Da könnt ihr mich gern korrigieren. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die so Lobbyisten sind, sind alle Männer. Und die Influencer sind immer Frauen, Influencerinnen. Ich weiß, ob das stimmt. So kommt es mir vor. Vielleicht wisst ihr besser als ich. Aber wir sind nicht so. Aber wie ist es eigentlich? Ist Jesus dann nur ein Vorbild? Ist Jesus nur ein Vorbild? Liebe Gemeinde, das wäre mir nicht nur zu wenig, das fände ich sogar schrecklich, wenn Jesus nur ein Vorbild wäre. Denn ich weiß, ich bin nicht so wie mein Vorbild. Ich würde es mir wünschen, jeder von uns hier unterstelle ich das auch. Aber ich bin nicht so. Dann müsste ich eigentlich total deprimiert, frustriert, verärgert sein. Ich bin nicht so. wie Jesus, mein Vorbild, oh, dann würde ich am liebsten wegschauen und weglaufen. Ich bin nicht wie Jesus. Oh, oh. Das wäre eine Utopie. Eine christliche Utopie. Und diese christliche Utopie fände ich ziemlich grauenvoll. Denn ich weiß, dass das nicht möglich ist und sein kann. Ich kann es nicht erreichen, du auch nicht, denke ich mir. Dann wäre der christliche Glaube nicht Glaube. Was wäre das dann? Das wäre eine Art, ja, vergeben mir, wenn ich Plato zitiere, er hat das Bild von einer Höhle. Und da sieht man eigentlich die Wirklichkeit gar nicht. Man hat nur eine vage Vorstellung, wie sie sein könnte. Vielleicht kriege ich von Jesus als Vorbild eine vage Vorstellung, wie er sein könnte. Aber mehr kriege ich auch nicht. Und das ist furchtbar. Und das scheint nichts mit der Realität zu tun haben. Die Realität in unserer sündigen, kaputten, leidenden Welt. Jesus kam, dieser Jesus, den wir ein bisschen jetzt beschrieben haben, in eine Welt, die ganz anders war, zu Menschen, die ganz anders waren als er selber. Nicht nur war, wie er selber, weil er auferstanden ist, wie er selber ist bis heute. Hat sich nicht geändert in dem Sinne. Jesus lebt, ist auferstanden. Und deswegen ist er unter uns trotzdem noch durch den Heiligen Geist. Aber die Welt ist noch so elend. Wir merken das jeden Tag, ich brauche das nicht auszuführen, wo alles zerbrochen ist, kaputt geht und so viel Hass und Unbarmherzigkeit und alles herrscht. Wo Menschen sich gern gegenseitig beurteilen und dann natürlich verurteilen. Ja, ich möchte nicht sagen wie du, ne? Dieser Spruch, dieser Gedanke, eigentlich bin ich ein bisschen besser. Vielleicht denken Christen manchmal so, ist nicht gut. Jesus könnte über dich und mich ein Urteil sprechen. Einerseits hat er das getan, aber eigentlich nicht so richtig, denn Jesus kam nicht ein Urteil zu sprechen, sagt er auch im Johannesevangelium. Er kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das schöne Beispiel, es gibt viele in der Bibel, ich finde diese Frau, die in Ehebruch erwischt wurde, die vor Jesus gebracht wurde und haben gesagt, naja, Jesus, du kennst das Gesetz, ne? Was passiert mit ihr? Steinigen, tot. Ja, die gucken da diese selbstherrlichen Männer. Ja, was wird er sagen? Jetzt kriegen wir den. Haben die gedacht. Jesus hat sich einen Augenblick Zeit genommen, ein bisschen auf dem Boden, ein bisschen rumgekritzelt. Und dann sagt er, wer ist von euch ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Kennen wir die Geschichte, denke ich mir. Jesus hätte dieses Urteil, diese Verurteilung aussprechen können und er tat es nicht. Nach einer Zeit lang guckte er hoch und sagte, naja, was ist, wo sind die Leute denn, die dich so angegriffen haben? Von alle weg. Männer, ne? Alle abgehauen. Dann sagte Jesus nicht, naja, ist okay, gut, okay, wunderschön, kannst auch abhauen. Nein, er sagte, geh auch weg, aber sündige nicht mehr. Das ist Jesu Art, umzugehen mit unserer Welt und mit uns persönlich. Nicht zu sagen, naja, ist alles nicht so schlimm, sondern ich möchte dir eine Chance geben, eine neue Chance, einen neuen Weg zeigen, den du gehen kannst und darfst. Das war sein Angebot an diese Frau. Eine neue Schöpfung, das haben wir am Anfang gehört, ja. 2. Korinther 5. So erkennen wir, wie Mann und auch Frau sein können. Nur, wie gesagt, ich schaffe das nicht und du vielleicht auch nicht. Aber es gibt ein Wort, was nicht sehr beliebt ist von der Kanzel heutzutage. Und ich wage das auszusprechen.
Das ist das Wort Heiligung. Habt ihr im Predigt über Heiligung mal gehört in letzter Zeit? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch nicht so, wenn ich mich selbst prüfe, auch nicht so häufig darüber geredet. Was heißt Heiligung? Heiligung heißt, dass man so verändert wird in das Bild Jesu. Nicht mehr als Vorbild, wo ich gucke und sage, oh meine Güte, wie ist er toll. Nicht, sondern eine Veränderung, die in mir, ein Prozess, der in mir selber stattfindet. Heiligung heißt, ja, ich werde Jesus ähnlicher gemacht, nur ich schaffe das von mir aus nicht, ganz klar. Und deswegen kann ich das nicht erwarten von anderen, dass sie das schaffen, aber Jesus in mir, wie Paulus das oft schreibt und sagt, heißt, ich werde dich Jesus ähnlicher machen. Das ist ein langer Prozess, ein Leben lang. Aber am Ende dieses Prozesses, wenn wir bei Gott sind, in der Herrlichkeit, dann ist es tatsächlich geschafft. Darum müssen wir ein bisschen geduldig sein miteinander. Du mit deiner Frau oder du mit deinem Mann oder mit den Kindern oder wem auch immer. Mit den Eltern, besonders wenn sie ein bisschen tüdelig werden. Ne? Wir müssen lernen, geduldig werden miteinander. Weil wir wissen, dass Gottes Geist in dem anderen, wenn er Jesus kennt und liebt, auch in ihm ist, in ihr ist. Ich habe was gefunden, und zwar über Heiligung von einem gewissen William Tyndale. Es macht nichts, wenn ihr den nicht kennt. Der war eigentlich einer der Ersten, die die Bibel ins Englische übersetzt hat. Und im Prolog, also in der Vorrede zum Römerbrief, sagte er Folgendes. Es ist meine Übersetzung ein bisschen verkürzt. Drei Sachen sollt ihr festhalten. Drei Sachen sollt ihr festhalten. Das Erste, haltet euch ans Wort Gottes. Sogar, wie wir gesagt haben heute, Pilatus, ne? Er hat auch was gesagt, was für uns von Bedeutung sein kann. Haltet euch ans Wort Gottes. Zweitens, wegen eurer Sünde, die zur ewigen Verlorenheit führt, schaut auf Christus. In ihm erkennt ihr die große Barmherzigkeit des liebenden Vaters. Wenn ihr so wollt, als ein Stück dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion Jesu, schaut auf ihn. Wie war er? Aber dann nicht zur Verzweiflung, dass ihr sagt, oh nein, das geht nicht, sondern der dritte Punkt, bedenkt. Christus starb, um dich zu retten. Also lebt er nicht mehr, also lebt nicht mehr in euren Sünden. Das führt zum Zorn Gottes. Jesus macht dich rein und hat dich rein gemacht. Darum kehrt nicht zum Alten zurück. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, haben wir gehört. Sondern lebe im neuen Leben, hat Tyndale gesagt. Zitiert von Paulus sicher. Lebt im neuen Leben nach Gottes Willen und nicht mehr nach dem Fleisch. Das ist Heiligung. Lebt als neue Kreatur nach Gottes Willen und nicht mehr nach dem Fleisch, nicht mehr nach euren eigenen Wünschen, sondern was gefällt Gott? Und ich kann euch eins sagen, was Gott gefällt, das wird mir auch gefallen. Leider, manche Leute verdrehen das und sagen, was Gott gefällt, das ist furchtbar und negativ. Nein, was Gott gefällt, das gefällt uns auch, weil es gut ist und heilig und schön. Also, Heiligung. Wie der Tod durch einen Menschen gekommen ist, kommt durch die Auferstehung, das haben wir am Anfang gehört, kommt durch die Auferstehung des einen Menschen. Und so werden Christus alle lebendig gemacht werden. Und darum schließe ich, war auch lang genug, gebe ich zu, darum schließe ich mit dem Wort aus der Bibel, aber von Pilatus, Ecce homo. Welch ein Mensch. Ihr Männer, ihr Frauen. Ecce homo. Schau, was das für ein Mensch ist. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir wollen, wie ich das einschätze, bestimmt singen. Und ich habe auch recht, ein Lied, aber es ist eine Nummer, die es nicht gibt. Es heißt noch offen. Wir singen ein Lied noch offen. gut, dass wir nicht versucht haben mitzusingen. War schön, danke schön. Ja, lass uns auch miteinander beten. Und weil Männer Gentlemen sein sollten, wäre es gut vielleicht, wenn besonders die Frauen den Vortritt haben. Aber auch Männer dürfen beten, nicht nur Frauen. Lass uns still sein und beten.